wenn man eine repräsentative Demokratie haben, dann muss man auch sicherstellen, dass man die Menschen repräsentieren, dass sie einen auch wählen und nicht zu Hause bleiben. Weggeblieben von der Wahl sind vor allen Dingen, die praktisch bis in die 80er, 90er Reihen auch hohe Wahlbeteiligung haben, sind die Menschen, die wenig Vermögen haben. Die eigentlich sozusagen also eine Partei bräuchten, die sie repräsentiert, die ihre Interessen wahrnimmt und deutlich macht. Aber genau die gehen weg, weil sie merken, das nützt gar nichts, ob ich das mache oder nicht. Und genau das ist das Problem. Und das schraubst du nicht zurück, wenn du jetzt ein paar kleine Maßnahmen hast.
Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus, Demokratie mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs, zweimal monatlich. Wo? Überall, wo ihr Podcasts hört. Oder unter www.lobbyland.de.
Ihr Lieben, Folge 83. Und wenn man so will, die zweite Folge zum Thema kooperative Demokratie. Aber keine Sorge, wer die erste Folge nicht kennt, kann sie erstens dazu sich natürlich noch anhören. Das ist die Folge 81 von Lobbyland, die erschien vor 4 Wochen. Aber es ist auch nicht so, dass die Folgen aufeinander aufbauen, sondern sie ergänzen sich nur insgesamt und man kann sie auch alleine hören. Zu den Themen kooperative Demokratie wird es auch weitere Folgen geben. Genau. Dennoch gehe ich mal ganz kurz darauf ein, was wir in der ersten Folge dazu besprochen haben. Wie gesagt, vor 4 Wochen aufgenommen. In meinem Buch Korrumpiert, aber auch sonst und im Prinzip auch immer im Podcast spreche ich von 3 Bereichen, wenn wir über Demokratie sprechen. Einmal von der Demontage, also das, was mit dieser Demokratie passiert ist in den letzten 20, 30 Jahren, aber auch sonst und zwar überall, wo es Demokratien gibt, aber natürlich speziell in Deutschland. Dann auf Karambolagen, wie ich es nenne, das sind so Krisenauswirkungen, die zum größten Teil aus diesen Demontagen der Demokratie resultieren, aber natürlich auch sich mit anderen Krisen mischen. Und dann eben als 3. Teil die Montage der Demokratie. Also ich rufe ja dazu auf, die Demokratie wieder zusammen zu montieren oder überhaupt erstmal zu einer richtigen Demokratie zu machen. Und das ist genau mein Plan, den ich kooperative Demokratie nenne. Im Buch habe ich dazu einen 9-Punkte-Plan veröffentlicht. Diese 9 Punkte spielen jetzt in den Folgen hier auch immer eine Rolle. Aber es müssen natürlich eigentlich viel mehr sein. Und es ist auch ein Modell, was wachsen muss und von Diskussionen lebt. Aber natürlich, wo immer auch der Ist-Zustand beleuchtet werden muss, den wir jetzt haben. Und genau darüber haben wir in dieser ersten Folge, oder habe ich in der ersten Folge gesprochen. Da geht es dann natürlich um diese Fassadendemokratie, Postdemokratie, wie dieses Modell, was wir jetzt haben, ja, wissenschaftlich benannt wird, muss man schon so sagen. Auch wenn das in der politischen Debatte und in der medialen viel zu kurz kommt, wo wir ja immer noch von so einer lupenreinen Demokratie ausgehen. Da habe ich auch angesprochen, warum wir ein neues Modell brauchen. Und dass es eben nicht nur darum geht, Reparaturen durchzuführen und ein paar Dinge wieder zurückzunehmen. Und ja, die Demokratie insgesamt ein System, ein Modell ist, was ständig erneuert werden muss und natürlich auch an die Zeit angepasst werden muss. Aber nicht an die Zeit angepasst werden muss nach dem Motto, ja, wir demontieren sie mal eben, nach dem Motto, das ist jetzt die Zeit, dass wir aus einer Demokratie eine angepasste Struktur machen, die sich dem Markt unterwirft und den Fliehkräften des Marktes und vor allen Dingen des globalen Feudalkapitalismus, wie man ihn ja nennen muss, Weil es geht ja gar nicht um eine freie Marktwirtschaft, die haben wir gar nicht, eine soziale sowieso nicht, sondern eben einen globalen Feudalismus, wo vor allen Dingen einige Oligopole herrschen, so ein bisschen wie in der Aristokratie, nur eben mit anderen, die das Sagen haben. So, und deswegen geht es natürlich da nicht um Anpassung, sondern es geht wirklich um ein neues Modell. Und da habe ich angesprochen, das sind drei Punkte auch meines Montageplans, eben eine neue Bewusstseinskultur, die wir brauchen, die Befreiung von Denkmustern, die sich stark in unseren Köpfen festgesetzt hat und auch natürlich insgesamt die Befreiung und dass wieder eine Bedeutungshoheit erlangt wird, also dass Modelle, Vorstellungen nicht nur erlaubt sind, sondern überhaupt mal wieder diskutiert werden und dass man darüber die Hoheit bekommt. Genau. Und was dazu nötig ist, das besprechen wir noch. Das ist die permanente demokratische Revolte, wie ich das nenne. Die beschreibe ich auch im Buch. Da kann man jetzt übrigens mein Abschlusskapitel, was sich genau damit beschäftigt, auch sich bei YouTube anhören, auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe das mal nämlich vorgelesen und es ist da dann abrufbar, wer das nicht im Buch lesen möchte. Also kann da gerne reinschauen. Heute spreche ich einen Teilbereich an, der dann natürlich auch zu den direkten, konkreten Vorschlägen führt. Und das ist der Bereich, weil wir müssen uns ja überhaupt mal angucken, was haben wir denn für eine Demokratie? Welche gibt es hier? Und ja, wie war sie gedacht und wie ist sie gemacht? Und was ist daraus entstanden? Und heute deswegen steht im Mittelpunkt die repräsentative Demokratie. Das ist nämlich das Modell, was wir haben. Wir sprechen eigentlich immer von Demokratie. Wir wissen aber meistens gar nicht, was wir für ein Modell haben. Und auch deshalb kommt es häufig dazu, dass man sagt, ja, aber hier ist doch alles in Ordnung, in Ungarn. Ja gut, auch jetzt in den USA gibt es so ein paar Verwerfungen, aber im Endeffekt, es ist nicht im Endeffekt da eine Verschiebung, eine Verrückung, sondern wir haben sowieso erstmal als Grundmuster vielleicht eine Demokratieart, die nicht den Anspruch hat, wirklich die Menschen zu vertreten. Und auch darüber müsste man eigentlich reden. Und dann natürlich, was dann auch mit dieser repräsentativen Demokratie passiert ist. Ein ganz kurzer Schritt zurück. Wofür ist denn Demokratie eigentlich da? Ich habe das im letzten Teil, oder also praktisch im vorletzten Podcast schon gesagt. Für mich ist Demokratie da, weil sie nicht nur den Menschen in den Mittelpunkt stellt, sondern ihnen auch eine Stimme gibt, jedem das gleiche Recht, die gleiche Stimme gibt und dann dem Gemeinwohl dienen soll. Also, dass es möglichst jedem gut geht und auch möglichst besser geht. Jetzt nehme ich mal ein Zitat von jemand anderem dazu, steht auch in meinem Buch, und zwar von Antje Vollmer, der ich ja sehr verbunden bin, die ehemalige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, die zu vielen Dingen, viele kluge Dinge gesagt und geschrieben hat. Zur Demokratie sagt sie, der Kern der Daseinsberechtigung von Demokratien liegt darin, dass sie glaubhaft und dauerhaft den Menschen einen Rahmen von gerechten Chancen, Ausgleich, eine stabile Rechtsordnung, persönliche Freiheit, Friedenssicherung nach innen und außen, eine verlässliche soziale Daseinsvorsorge und gute Zukunftsaussichten für die nächste Generation garantieren. Ich finde, das ist eine sehr gute Zusammenfassung von dem, was eigentlich der Kern einer Demokratie sein sollte. Und jetzt gucken wir uns die parlamentarische oder repräsentative Demokratie an. Auch das Unterschiede erkläre ich gleich nochmal, oder eigentlich gibt es da keine großen Unterschiede. Also, wenn man jetzt ein Lehrbuch anguckt, was steht denn da bei repräsentative Demokratie? Da steht, dieses System ist eine Form der indirekten Demokratie oder mittelbaren Demokratie. Und dann kommt eben, ne, also wenn ein Parlament eine Volksvertretung eingerichtet wird, dann spricht man auch von einer parlamentarischen Demokratie. So, es gibt aber auch den Hinweis, und auch den findet man durchaus, da steht dann nämlich, dass ab dem 18. Jahrhundert die repräsentative Demokratie auch als Wahlaristokratie bezeichnet wird. Das hat man dann sehr gerne bei unserer Demokratie, die nämlich eine repräsentative ist in Deutschland, unterschlagen. Das darf man aber nicht unterschlagen, weil genau das ist es. Und das ist eine wichtige Debatte oder Diskussion, die man grundsätzlich führen muss. Also klar, sage ich jetzt mal, die Urdemokratie ist wirklich jeder eine Stimme. Man kommt zusammen zu Versammlungen vor Ort und da hat jeder Mensch eine Stimme und darf sich an diesem beteiligen. Jetzt wissen wir auch, bei den Urdemokratien war das nicht so mit dem, jeder Mensch hat eine Stimme, selbst wenn die sich dann an der Agora oder unter der Linde getroffen haben und abgestimmt haben. Ganz lange durften Frauen nicht mit abstimmen, hatten keine Stimme. Ja, Kinder auch nicht. Und Sklaven oder nicht freie Menschen auch nicht. Also das heißt, auch da ist nicht alles toll, was diese Urdemokratie angeht, bei weitem nicht. Aber auch bei uns ist es immer noch so, dass eben nur bestimmte Menschen ab einem bestimmten Alter mit dem richtigen Pass und so weiter diese Stimme haben. Und dann aber auch eben nicht direkt, sondern wie es da hieß, indirekt oder unmittelbar. Jetzt kann man sagen, okay, in einem Dorf kann man sich vielleicht wirklich noch unter der Linde treffen oder auch in einem Versammlungsort und dann abstimmen. Das geht natürlich in einem großen Bundesland, schon in einer großen Stadt und erst recht in einem Land mit 80 Millionen Menschen nicht mehr. Das ist verständlich, dass man da also vielleicht Ebenen einbezieht. Die Frage ist aber natürlich, ob man das überall macht und ob sozusagen nur durch eine Wahl dann Repräsentanten, deswegen repräsentative Demokratie, gewählt werden, die dann für mich sprechen, oder ob es nicht zumindest auch bestimmte Bereiche gibt, wo ich doch direkt abstimmen darf und kann. In Deutschland war das nie vorgesehen und deswegen muss man von einer Wahlaristokratie sprechen. Ich habe ja schon dieses Wort benutzt, oder besser, ich habe über Feudalismus gesprochen, in unserem Wirtschaftssystem. Und im Endeffekt ist es auch in der Demokratie, es ist eine elitäre Art von Demokratie, die dem Menschen nicht vertraut und deshalb Repräsentanten schickt, die wir wählen. Wir wählen die und was die dann machen, haben wir gar keinen Einfluss mehr drauf. Und dass die ganz viel versprechen, was sie denn machen, aber nicht halten, das wissen wir auch. Das ist aber schon was auch deutlich zugenommen hat, weshalb auch immer mehr Menschen unzufrieden sind mit dieser Art von Demokratie, was natürlich irgendwann dazu führen wird, dass man vielleicht insgesamt mit der Demokratie unzufrieden ist. Und genau dazu möchte ich es ja nicht kommen lassen. Aber man muss sozusagen erwähnen, dass es eben überhaupt grundsätzlich erstmal Einschränkungen, demokratische Einschränkungen gibt bei dieser Art von repräsentativen Demokratie. Wie gesagt, bei uns kann man das auch parlamentarische Demokratie nennen, weil wir wählen Parlamente oder ja, wir wählen jetzt zum Beispiel bei Kommunalwahlen einen Rat, auf Landesebene aber schon ein Parlament und dann einen Bundestag. Ein spezielles Thema ist dann noch, dass diese Räte, der Oberbürgermeister, der wird noch direkt gewählt, aber dann auf Landes- und Bundesebene wählen diese Parlamente dann den Staatschef oder Landeschef und der wiederum oder die setzen dann ein Kabinett, eine Regierung ein. So, und damit ist dann eigentlich sogar schon fast das Parlament raus. Also nicht nur die Bevölkerung ist raus, sondern eigentlich auch das Parlament, weil in Deutschland so und immer mehr so reagiert wird. Das ist ja ein Teil der Demontage, die ich auch stärker beschreibe, dass diese Regierung auf jeden Fall immer eine Mehrheit hat, dann einen Plan aufstellt, einen sogenannten Koalitionsplan, keine sogenannte Koalitionsvereinbarung, die überhaupt nicht rechtlich bindend ist, überhaupt eigentlich gar nicht abgesichert ist, steht nirgendwo, sollte es auch eigentlich gar nicht geben, weil sie ist nicht, die Leute, die das aushandeln, sind meistens gar nicht legitimiert. Die stellen einen Plan auf und daran soll sich die Mehrheit des Parlaments, die in der Regierung beteiligt ist, dann halten und das tut sie auch. Das heißt, eigentlich kann sie dann auch nach Hause gehen, weil dann brauchen wir diese Parlamente nicht. Also das heißt, unser Parlament wird da stark eingeschränkt, aber grundsätzlich sollte das natürlich funktionieren in einer repräsentativen Demokratie. Das heißt, wir haben jetzt über eine repräsentative Demokratie gesprochen, über die Gewaltenteilung, die dafür zentral und wichtig ist, damit man diese Demokratie überhaupt ernst nehmen kann. Aber auch das wird nicht mehr getan. Aber ich habe auch noch mal betont, dass es insgesamt also keine wirkliche Volksvertretung ist, die wir da haben. Das heißt, das, was am Bundestag steht, ne, ist halt also der Wille des Volkes, das stimmt so dann wirklich nur sehr indirekt. Und das kann man natürlich mit der Einschränkung der Gewaltenteilung dann auch komplett vergessen. Aber jetzt gucken wir uns an, und das ist eben wichtig, bevor wir zur kooperativen Demokratie kommen, insgesamt stimmt diese Repräsentanz nicht mehr. Das heißt, wer wird dann am Ende wirklich repräsentiert? Und jetzt müssen wir wissen, dass wir wir hatten immer eine ziemlich hohe Wahlbeteiligung in Deutschland, bis tief in die 80er Jahre hinein. Dann auch noch mal nach der Wiedervereinigung in Anführungsstrichen, die hat dann nochmal so einen Schub gebracht, aber dann ist sie kontinuierlich zurückgegangen, die Wahlbeteiligung. Und das hat aber niemanden interessiert. Ich habe das häufiger schon erwähnt, immer wieder auch deutlich gemacht, dass das ein Problem ist. Das heißt, wenn man eine repräsentative Demokratie haben, dann muss man auch sicherstellen, dass man die Menschen repräsentieren, dass sie einen auch wählen und nicht zu Hause bleiben. Und wenn man sich nämlich das mal näher anguckt, das sind nämlich nicht nur Menschen, die faul sind, keinen Bock haben, sonntags irgendwie ihr Kreuzchen zu machen, sondern das sind immer mehr Menschen, die sagen, ob ich wählen gehe oder nicht, bringt am Ende sowieso nichts. Und auch das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, das ist leider nicht so falsch. Denn egal, wer regiert hat, die unteren 50% der Bevölkerung, also von der Vermögensverteilung, haben sowieso nichts zu sagen. Deren Wille wird eh nicht umgesetzt. Und selbst die Parteien, die sie wählen, wenn sie dann an die Regierung kommen, tun das nicht. Und das ist ein großes Problem, dass Politik dann sowieso eben eher für die obersten 10% gemacht wird. Außer die 50% haben mal irgendein Anliegen, was die Oberen auch teilen. Auch das soll vorkommen. Nur dann haben sie sozusagen eine Chance, dass sie repräsentiert werden. Ansonsten werden sie nicht repräsentiert und das heißt, sie gehen dann zum Teil nicht wählen. Über Wahlen werden wir auch nochmal reden, insbesondere, aber der Aspekt ist nochmal wichtig, wenn wir über Repräsentanz sprechen. Das heißt, die Wahlbeteiligung ist stetig zurückgegangen und dann jetzt erst seit einiger Zeit steigt sie wieder, weil die AfD da ist. Jetzt gibt es keine Lobeshymne für die AfD, aber das muss man als Fakt erstmal hinnehmen. Und nicht nur, weil jetzt unzufriedene Menschen die AfD wählen und meinen, sie hätten da eine Alternative, obwohl die meisten wissen eigentlich, dass sie die nicht haben, sondern sie wollen einfach dem Establishment, also den etablierten Parteien, besonders einheizen. Das ist immer noch ein sehr wichtiger Grund, der meistens unterschlagen wird, warum die AfD gewählt wird. Nein, auch die Wahlbeteiligung steigt auch deshalb, weil dann doch wieder Leute zur Wahl gehen und sagen, nee, das kann jetzt auch nicht sein, dann wähle ich jetzt doch wieder einer der anderen Parteien. Das sieht man vor allen Dingen immer schön bei den Wahlen, gerade Landtagswahlen, wo die AfD drohte, stärkste Partei zu werden, dass da dann ganz viele von den Nichtwählern zu den Parteien gegangen sind, die vielleicht die größte Chance haben, dann doch stärker als die AfD zu werden. Das heißt, dadurch ist die Wahlbeteiligung wieder angestiegen, aber ja, es kann es ja auch nicht sein, so nach dem Motto, dann doch lieber das kleinere Übel und deswegen gehe ich wählen. Auch das ist eigentlich nicht im Sinne der Repräsentation. Aber jetzt gucken wir uns das trotzdem nochmal näher an, trotz steigender Wahlbeteiligung. Und dazu muss man wissen, vor allen Dingen die Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen, egal wo, ist besonders niedrig. Was eigentlich ein Witz ist, weil man könnte ja sagen, ja, aber das ist doch der Bereich, wo ich vor Ort vielleicht am ehesten noch was bewirken kann. Aber auch da haben ganz viele Leute aufgegeben, gesagt, nein, da kann ich nichts bewirken. Und das ist eigentlich das, worum sich Politik in einer repräsentativen Demokratie darum kümmern müssten. Nehme ein Beispiel jetzt, weil es waren jetzt ja die Kommunalwahlen in NRW und da wollte ich mir Dortmund rauspicken, klar, meine Heimatstadt. Aber jetzt nicht nur, weil es meine Heimatstadt ist, sondern vielleicht auch, weil sie jetzt für diese Wahl vielleicht auch relativ eine typische Form bildet einer Stadt. Aber ich habe das zum Beispiel auch für die Landtagswahlen, da steht es im Buch der von Berlin mal deutlich gemacht. Man kann das auch anhand von Bundestagswahlen deutlich machen. Ich habe jetzt mal das Beispiel Dortmund, Kommunalwahl 2025 genommen. Jetzt gibt es ein paar Zahlen, ich wiederhole die immer mal, damit es nicht zu verwirrend wird, um mal deutlich zu machen, wie wird jetzt praktisch der neue Rat, der jetzt gewählt worden ist in Dortmund, also praktisch die Repräsentanz der Dortmunder Bürger, also wie stark ist also der Mensch, der Dortmunder, in diesem Rat repräsentiert? Wir haben in Dortmund ungefähr 603.000 Einwohner. Wir schwanken ja immer so ein bisschen. Sollen über 603.000 Einwohner sein im Augenblick. Es gab auf jeden Fall bei der Wahl jetzt 441.700 Wahlberechtigte. Jetzt muss man schon sagen, es ist schon mehr prozentual, als das bei Bundes- und Landtagswahlen der Fall ist. Zum Beispiel Wahlalter 16 in Kommunen, aber auch andere Gruppen, die sozusagen wählen dürfen, die aber auf Landes- und Bundesebene nicht wählen dürfen. Wie gesagt, zu Wahlen kann man noch mal extra und sollte man auch noch mal extra diskutieren. Hier geht es eher um diese Repräsentation. Trotzdem fallen eben über 160.000 Einwohner weg, die zwar hier leben, die die ganze Auswirkung der Politik erleben, aber im Endeffekt nicht wählen dürfen. So, erstmal als Fakt so bitte hinnehmen. Gewählt haben 234.300, trotz steigender Wahlberechtigung. Trotzdem sind das nur 53%. Also es waren noch weniger. Das ist, finde ich, schon ein Skandal an sich, was eigentlich immer ein Riesenthema sein müsste. Aber es interessiert nicht. Nach der Wahl steht immer nur der Prozentanteil, der total täuschend und fälschend ist, der Prozentanteil von denen, die am Ende gewählt haben. Es ist weder der Prozentanteil der Wahlberechtigten, mindestens der müsste da stehen, eigentlich müsste der Prozentanteil der Einwohner da stehen. Und wenn man das sich anguckt, also alleine, wenn man es jetzt auf die Wahlbeteiligung, Wahlberechtigten nimmt, also 53% der Wahlberechtigten haben gewählt, aber es sind nur 39% der Einwohner. Und auch die Zahl, wie gesagt, ist schon verfälschend, aber erst recht, wenn wir uns dann angucken, der Parteien, weil wenn man nur dann sieht, die Partei hat so und so viel Prozent, die Partei hat so und so viel Prozent, dann sind das die Prozent der Leute, die gewählt haben, nicht der Wahlberechtigten, erst recht nicht der Einwohner. Und das ist ein ganz wichtiger Fall, weil daran misst sich Repräsentanz. Um das nochmal klar zu sagen. Stärkste Partei der ist die SPD geworden. In Dortmund könnte man sagen, klar, aber auch da kann man sich das mal angucken. 24% derjenigen, die gewählt haben mit 57.770 Stimmen. Das sind nur 13% der Wahlberechtigten und das sind unter 10% der Menschen, die in Dortmund leben. Das heißt, nur jeder Zehnte, der hier lebt und für den ja wichtig ist, wie der Rat hier funktioniert und was er macht, Nur jeder Zehnte hat seine Stimme der stärksten Partei gegeben, die wahrscheinlich ja dann doch die Geschicke der Stadt, natürlich werden sie Koalitionen bilden müssen und Mehrheiten bilden müssen, die haben sie alleine nicht, aber trotzdem, diese Stadt, diese Partei hat, leitet die Geschicke der Stadt. Die Oberbürgermeisterwahl ist so ähnlich ausgegangen. Da gibt es natürlich jetzt ein Stechen, aber wenn wir sehen, dass sich noch weniger beteiligen, das heißt, der Oberbürgermeister, der einen großen Einfluss darauf hat, wie die Stadt geleitet wird, wird am Ende wahrscheinlich noch weniger Rückhalt haben in der Bevölkerung. So, aber es ist trotzdem der mit den meisten Stimmen. So, und das ist, ob das dann noch Demokratie ist, also ich wage es zu bezweifeln, ich sehe nicht da die hohe Repräsentanz. Interessanterweise findet man aber genau diese Debatten niemals in den Medien. Wie gesagt, nach der Wahl geht es vielleicht noch kurz um die Wahlbeteiligung. Da haben sie aber jetzt schon gefeiert, dass sie nach oben gegangen ist. Ja, großartig, vielleicht sollte man mal überlegen, warum. Und immer noch mal gucken, dass 53% eigentlich ein Witz ist. Und auch medial gibt es komische Aufarbeitung. Selbst wenn man in die Analysen reingeht, die absoluten Stimmen findet man meistens nicht. Da muss man dann wirklich in Statistiken und in Ämter reingehen, die solche Statistiken erheben und so weiter. Ansonsten findet man das nicht. Medial wird immer nur aufbereitet, die Partei hat gewonnen, dann gibt es tolle Stimmen dazu, dann feiern sich alle selbst. Ab und zu gibt es dann mal eine Partei, die traurig ist und enttäuscht, dass sie so und so viel erreicht hat, aber meistens redet sich das ja auch schön. Das ist sozusagen dann so das ganze Spektakel danach. Aber es wird nicht darüber diskutiert, dass das ja sehr, sehr wenig Leute sind, die gewählt haben und dass das ja, ob das noch demokratisch ist, das stellt gar keiner in Frage. Ich habe mal was herausgefunden, was ich dann besonders schick fand. Beim WDR, und zwar bei den Analysen und nicht in den Überschriften, sondern wirklich bei den Analysen, also wo man schon in die Tiefe geht, schreibt dann auf ihrer Homepage, Dortmund bleibt die viel zitierte Herzkammer der deutschen Sozialdemokratie. Wow. Also in eine Stadt, wo nicht mal jeder Zehnte, der hier lebt, die SPD gewählt hat und selbst von den Wahlberechtigten nur 13% diese Partei gewählt haben, nennt sich, wird dann trotzdem Herzkammer der deutschen Sozialdemokratie genannt. Also das Herz möchte ich nicht haben. Bei aller Liebe nicht. Aber ich will mich gar nicht auf die SPD einschießen. Darum geht es mir hier gar nicht, sondern um den generellen Zustand der Demokratie und was wir Demokratie nennen und eben diese Repräsentanz. Wir könnten nämlich auch einen Blick nach NRW insgesamt bringen, was diese Kommunalwahl eingehen. Nordrhein-Westfalen hat 18,2 Millionen Einwohner. Das ist übrigens, ja, das ist natürlich das einwohnerstärkste Bundesland. Das, also so viele Einwohner haben die meisten europäischen Länder nicht. Das nur mal nebenbei. Das heißt, eigentlich ist das schon eine sehr wichtige Wahl, auch wenn sie sich natürlich nicht landesweit äußert, sondern jetzt in den Kommunen. Wahlberechtigt sind waren in NRW 13,7 Millionen und gewählt haben knapp 8 Millionen. So, also unter 8 Millionen. Die Union hat über 33% gekriegt. Das sind ungefähr 2,6 Millionen Stimmen. Das musste ich mir jetzt schon selbst ausrechnen. Das heißt, 2,6 Millionen, nicht mal 20% von den ganzen Menschen, die in NRW leben, also und deutlich unter 20% oder ungefähr 20% von den Wahlberechtigten und etwa 14% aller Menschen, die in NRW wählen. Also auch die sich als absoluten Wahlsieger feiert, so wie die SPD in Dortmund, die Union NRW-weit, auch wenn, wie gesagt, kein Landesparlament gewählt worden ist, aber sie sich natürlich als Sieger sieht, haben sie sozusagen selbst von den Wahlberechtigten nur etwa jede fünfte Stimme bekommen und von allen Menschen in NRW noch deutlich weniger, logischerweise. So, das aber, dann, um es noch einen draufzusetzen, gehen wir jetzt mal dann ganz in die Tiefe, in die Stadtteile rein. Es gibt nämlich, das passt zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, die Wahlbeteiligung ist zurückgegangen, dann ab den 90ern. Aber, und das ist entscheidend, ich habe ja gesagt, viele sind unzufrieden und die haben gesagt, na, für uns wird nichts gemacht. Und die haben vielleicht gar nicht so Unrecht, weil weggeblieben von der Wahl sind vor allen Dingen die praktisch bis in die 80er, 90er rein auch hohe Wahlbeteiligung haben, sind die Menschen, die wenig Vermögen haben. Die eigentlich sozusagen also eine Partei bräuchten, die ihre, die sie repräsentiert, die ihre Interessen wahrnimmt und deutlich macht. Aber genau die gehen weg, weil sie merken, das nützt gar nichts, ob ich das mache oder nicht. Und das kann man sich gut anschauen, weil genau da ist die Wahlbeteiligung eingebrochen. Und da gibt es dann Stadtteile, wo das sich besonders stark niederschlägt. Und da habe ich mir jetzt mal in Dortmund angeguckt. Dortmund ist unterteilt in 12 Stadtbezirke. Also jeder Stadtbezirk, also unterschiedlich natürlich auch einwohnerzahlmäßig, aber ungefähr sind es dann so 50.000 pro Stadtbezirk. In diesen Stadtbezirken gibt es dann nochmal eine Untergliederung. Bezirksvertretung nennt sich das. Das kennen andere Städte auch. Und auch die wurden gewählt jetzt bei den Kommunalwahlen. Diese sozusagen kleinen Mini-Parlamente der Stadtbezirke. Und da habe ich mir jetzt mal einen rausgesucht, da, wo ich zur Schule gegangen bin. Das ist die Nordstadt. So, das ist ein Bereich in Dortmund. Ja, da wohnen eben nicht die Vermögenden. Da wohnen eher diejenigen, die sich so ein bisschen als Verlierer sehen. Aber es mischt sich natürlich stark. Trotzdem, genau, sind das eher die Ärmeren zu Hause. Also ich würde sagen, von den obersten 10%, was den Vermögensstatus angeht, wohnt da kein einziger. Und dann gibt es noch wenige, die vielleicht dann zu den 40% folgenden gehören. Also es ist eher sozusagen ganz klar auf die 50% der Bevölkerung, die kein Vermögen oder fast kein Vermögen haben. So, und jetzt gucken wir uns mal an, dort, wie gesagt, ungefähr 50.000 Menschen leben da, 30.626 sind wahlberechtigt. 30.626 sind wahlberechtigt. Nur 7.400 sind wählen gegangen. Das sind 25%. So, und da gibt es Wahllokale, wo das noch schlimmer ist, also wo das noch weniger sind. Insgesamt wird das natürlich aufgefangen in Dortmund, obwohl, wie gesagt, auch der Wert 53% natürlich sehr beschämend ist, durch Stadtteile, wo natürlich dann 75-80% wählen gegangen sind. Aber hier, und das ist wie gesagt ein ganzer Stadtteil, sind es 25%. Die stärkste Partei, das ist übrigens in dem Stadtbezirk die Linke geworden, wurde gerade mal von 1.722 Leuten gewählt. Das heißt, das ist ja, ich will nicht sagen, kann man jeden mit Handschlag begrüßen. Und das spricht jetzt überhaupt nicht gegen die Partei, die da gewonnen hat, in Anführungsstrichen. Aber am Ende sind es doch sehr wenige. Es sind 1.722. Also wahnsinnig wenige, vor allen Dingen, wenn man die dann in Bezug setzt auf die 50.000, die da leben, oder 30.600, die wahlberechtigt sind. Und trotzdem hat es dann da ausgereicht, um stärkste Partei zu werden. Also hier kann man vielleicht mal erahnen, wie es mit unserer Repräsentanz steht. Und ich möchte vor allen Dingen die Diskussion darum. Meine These ist, dass wir mit dieser repräsentativen Demokratie völlig am Ende sind. Dass wir, weil wir sie auch eben noch demontiert haben, weil die Menschen das Vertrauen verlieren, weil die Wahlbeteiligung zurückgeht, weil die Beteiligung in den Parteien zurückgeht und man eben nicht mehr von repräsentativen Demokratie stehen, weil viele sich aus dieser Demokratie raushalten, immer mehr enttäuscht von ihr sind, zumindest von denen, die sie repräsentieren sollen. Und weil also eine immer größere Zahl von Menschen keine Repräsentanten mehr in den Parlamenten hat. Und genau das ist das Problem. Und das schraubst du nicht zurück, wenn du jetzt ein paar kleine Maßnahmen machst. Wir werden sicherlich noch, oder ich auch, über das Wahlrecht sprechen, was man natürlich ändern muss. Aber damit wird man ein paar Leute vielleicht mehr wieder reinbringen, oder ein bisschen mehr die Repräsentanz vielleicht ein bisschen stärken. Aber am Ende haben wir ein grundsätzliches Problem. Und das kann man nur lösen, indem man die Menschen wieder stärker beteiligt. Wir müssen sie beteiligen. Wir müssen sie sozusagen an der Demokratie beteiligen. Und das kann man eben nicht durch Zwang, sondern das kann man vor allen Dingen dadurch, dass man ein Angebot schafft, was dann aber auch zu Konsequenzen führt. Also nicht nur, ja, wir machen jetzt irgendwo dann mal eine Anhörung in dem Stadtbezirk, dann können alle da hingehen und mal überlegen, was mit der Bibliothek oder mit dem Schwimmbad wird. Und dann können die sich sozusagen mal schön beteiligen. Das reicht nicht aus. Und wir sehen ja auch bei Volksabstimmung oder Ähnlichen, siehe in Berlin, wenn die Politik das am Ende nicht wirklich ernst nimmt und nicht umsetzt, da, wo es das wenigstens schon gibt, auch dann wird es mit der direkten Demokratie nicht viel bringen, sondern es muss natürlich dann auch umgesetzt werden. Ich bin sehr dafür, auch direkte Demokratiemöglichkeiten zu nutzen. Die sollten auch eingeführt werden. Aber ich warne davor, dass das viel bringt, wenn nicht sozusagen Politik weiter so betrieben wird, dass die Regierenden sich am Ende darum scheren oder es so ummünzen, verzögern, dass am Ende dabei nichts herauskommt. Das heißt, da müssen Konsequenzen gezogen werden. Das kann man sich in Berlin wunderbar anschauen, gerade was dann natürlich Wohnungspolitik angeht, was sicherlich ein ganz wichtiges Thema und Problem ist für viele Menschen, gerade in den Städten, und ein gutes Beispiel dafür ist. Es gibt noch eine Warnung, was direkte Demokratie angeht, anders gelagert. Auch da, wenn man zum Beispiel zu solchen Abstimmungen kommt, wie in der Schweiz das und so weiter ist, spielt natürlich Lobby einen Einfluss oder hat Lobby einen Einfluss. Weil da können sich natürlich reiche Menschen bestimmte Lobbys mit viel Geld und Macht eine große Öffentlichkeit schaffen, eine große Kampagne führen und mit vielen Plakaten, mit viel Werbung und auch mit der medialen Unterstützung, die sie meistens einfach haben, ich komme da gleich nochmal zu, dann natürlich, ich will nicht sagen, die Stimmen kaufen, aber doch beeinflussen. So, das heißt, leider erleben wir bei solchen direkten Abstimmungen teilweise einfach auch einen sehr starken Lobby-Einfluss. Und zwar von denen, die viel Geld haben und die natürlich dann gehen wieder die Interessen baden von denen, die nicht so viel haben. Teilweise auch, weil sie sich täuschen lassen. Das muss man auch dazu sagen. Wir können das auch auf die kleine Ebene runterbrechen. Das passt nämlich jetzt gerade zu, weil ich das Dortmunder Beispiel genannt habe. In Dortmund gab es eine Kandidatur eines Unabhängigen. Erstmal ist es natürlich was, was ich immer befürworten würde. Ich finde, dass es richtig ist, dass Menschen kandidieren und auch eine Chance kriegen, bei solchen Kandidaturen wahrgenommen zu werden und auch vielleicht sogar eine Chance haben, eben zu gewinnen. Das heißt auch, da vielleicht einen Posten zu erlangen. Jetzt ist es aber so, das ist natürlich in Dortmund jemand gewesen mit Geld. Jemand, der vorher politisch ein unbeschriebenes Blatt war für die allermeisten in Dortmund, den die allermeisten am Anfang gar nicht kannten, der nicht groß da politisch aktiv war und der dann aber mit einer großen Kampagne, mit viel Geld unglaublich plakatiert hat, teilweise mehr als die von den etablierten Parteien, einer großen Kampagne, alles auf seine Person zugeschnitten, ohne wirkliche Inhalte. Ich meine, gut, da muss man sagen, das haben jetzt die anderen Parteien mit ihren Wahlplakaten auch nicht hingekriegt, aber da könnte man vielleicht noch Inhalte dann zumindest über die Parteien könnten bekannt sein oder könnte man sozusagen nachschauen. Der hat das also so gemacht und weil er aber so viel Geld hat, hat er dann am Ende über 14% gekriegt, was jetzt, wenn man jetzt sich das Ranking anguckt, war der da nicht weit. Also zweite, dritte, vierte Platz, die waren alle sehr eng zusammen. Der hätte also fast ins Stechen kommen können. Aber das ging nur, weil er reich ist. Das muss man einfach so sagen. Das heißt, unsere Demokratie ist immer mehr daran ausgerichtet, dass man mit Reichtum und Macht sich Demokratie, Mitbestimmung kaufen kann. Und die Mehrheit der Menschen aber in die Röhre gucken. Und das ist genau der fatale Weg. Und den muss man bei direkter Demokratie, darf man den nicht außer Acht lassen. Das heißt eben nicht, dass ich dagegen bin. Es gibt viele Gründe dafür und ich würde das auch machen. Ich würde es aber immer verbinden mit den Elementen in der Demokratie, die wir schon haben. Und ich schlage deswegen vor allen Dingen eher was anderes vor. Also wie gesagt, natürlich Veränderungen im Wahlrecht und so weiter, aber auf die kleinen oder auf die Dinge gehe ich jetzt nicht ein, sondern ich nenne hier vor allen Dingen ein Beispiel, das ist der Gesellschaftsrat, man kann das auch Bürgerrat nennen oder wie auch immer, oder Rat der Menschen, was auch immer, gerade auf der Kommunalebene, aber ich würde das auch gerne auf den anderen Ebenen haben, muss es so eine Art Rat geben, der zu nur bestimmten Themen, und man kann darüber diskutieren, wann dann so ein Rat eingesetzt wird, wozu so ein Rat eingesetzt wird, aber dann zusammenkommt per Losverfahren, zu Losverfahren sage ich gleich noch was abschließend, da kommen dann die Menschen zusammen, und zwar Menschen, die nicht so homogene Gruppen bilden, wie das zum Beispiel im Bundestag der Fall ist, wo wir 90% Akademiker haben, wo wir vor allen Dingen Juristen und Politikwissenschaftler haben, die schon meistens als Jugendliche politisch irgendwo aktiv waren in einer Partei, wo Parteien komplett die einzige Macht drauf haben, wer aufgestellt wird, wo Seilschaften regieren, wer aufgestellt wird. Und am Ende sozusagen dann auch sichergestellt wird, dass diejenigen das abnicken, was von den Regierungen kommen, ihre eigene Meinung so lange zurückhalten, bis sie selber dann an der Macht sind, weil das sonst gegen die Karriere ist. Das wissen wir und das habe ich ja nun auch häufig schon deutlich gemacht. Das heißt, da kommen wirklich Leute zusammen aus unterschiedlichen Bereichen, mit unterschiedlichen Berufsgruppen, eben nicht 90% Akademiker, sondern da sollen alle Berufsgruppen, alle Bildungsbereiche, alle Vermögensgruppen und so weiter zusammenkommen. Wirklich einen Querschnitt dieser Bevölkerung haben, den wir in den Parlamenten nicht haben. Und dann über einen politischen Sachverhalt diskutieren. Und das eben frei von Lobby-Einfluss. Einen solchen Rat, der nur auf Zeit ist und der sich danach wieder auflöst. Und dann sind die Menschen da auch raus. Ne, beim nächsten Rat zu irgendwas anders gibt es neue Leute, die dann da verlost werden. Das heißt, da ist es super schwierig, Lobby-Einfluss deutlich zu machen, weil es lohnt sich bei diesen Menschen nicht. Es ist auch gar nicht bekannt, wer da am Anfang drin ist. Und die tagen ja nur für eine Zeit und dann sind sie wieder raus. Natürlich gibt es da auch eine öffentliche Beeinflussung und so weiter. Die werden wir auch nicht abstellen können. Trotzdem ist das wirklich mal eine Möglichkeit, dass Menschen da zum Abschluss kommen. Und es ist ja auch nicht so, dass es das nicht schon gegeben hätte. Und wir stellen immer fest, da, wo es das gegeben hat, haben gute Diskussionen stattgefunden. Das Hauptargument ist immer, ja, das sind ja keine Experten. Die haben ja keine Ahnung von dem Thema. So, da könnte ich jetzt lange was zu sagen und da werde ich auch mittlerweile sehr ungehalten. Wenn es danach geht, könnten 90% dieses Bundestages und auch der Regierung bitte nach Hause gehen, weil die auch keine Ahnung von dem haben, was sie dort eigentlich machen und sagen. Das geht auch gar nicht, weil einfach viel zu viele Themen sind, die viel zu komplex sind, als dass man mal eben sich damit beschäftigen kann und mal eben Beschlüsse fallen kann. Das heißt, es ist sowieso immer ein Teamwork. Es ist sowieso immer nur an der Oberfläche kratzen und vielleicht mal in einem Gebiet in die Tiefe gehen. Aber auch das machen die meisten Abgeordneten nicht, weil man sehr viel Zeit mit Lobbyisten verbringt, weil man sehr viel Zeit mit seiner Partei und mit Parteitaktik verbringt, wo man eigentlich nicht darüber über Inhalte redet, sondern vor allen Dingen darüber redet, wie welche Taktik anzuwenden ist, wen man wo verhindern kann, wie man gegen den Gegner sich aufstellt, was man für einen Wahlkampf macht, was man für eine Organisation aufstellt und. Aber eben nicht inhaltlich. Und das ist genau das große fatale Problem. Deswegen sind die Parlamente auch, oder es ist ein Grund, warum sie so schwach sind, weil genau andere Dinge eine Rolle spielen und dann bleibt gar keine Zeit mehr groß für die Inhalte. Das heißt, jemand, der in so einen Rat kommt und sich dann damit beschäftigt eine Zeit lang, der kann durchaus vielleicht kein Experte werden, aber ein Wissen einbringen und vor allen Dingen seine Meinung einbringen. Und ich glaube sowieso, dass wir das Wissen nur als Kollektiv einbringen können. So, das heißt, im Bundestag funktioniert das auch nur, indem man eine Art Aufteilung hat und bestimmte sich um das Thema und das Thema kümmern. Wenn sie das denn dann mal machen würden, wäre das auch großartig. So habe ich ja nicht gegen alles gestimmt, was dann irgendwann kam, sondern ich habe mich schon zum großen Teil auf das verlassen, was andere bearbeitet haben. Ich habe nur teilweise nachgefragt und das war vielleicht das Problem. Und ich habe mich natürlich versucht, in Dinge einzuarbeiten, die ich besonders wichtig empfunden habe oder die für meinen Wahlkreis besonders wichtig waren. Und dann sozusagen wird ja erst das Gewissen eingeschaltet. Aber natürlich gibt es auch eine Art Teamwork. Und das kann natürlich dann da auch funktionieren in so einem Rat. Und das kann sogar viel besser funktionieren, weil die haben diese ganze Parteitaktik nicht. Die müssen nicht wieder aufgestellt werden. Das heißt, und die müssen sich nicht um einen Wahlkreis kümmern. Die müssen nicht sozusagen die ganze Parteistrategie mitmachen. Sie müssen sich nicht um Lobbyisten kümmern. Sie können sehr ohne Vorbehalt sich auf die Inhalte konzentrieren und natürlich ihre Meinung auch einbringen. Das ist aber auch so gewollt in einer Demokratie. Und ich glaube, dass dann am Ende immer ein besserer Beschluss rauskommt, als das in unserer repräsentativen Demokratie meistens, jetzt zumindest mittlerweile, passiert. Und da wird mir nicht jedes passen, was dann da rauskommt, aber darum geht es auch nicht. Das wäre für mich wirkliche Demokratie. Aber nur dann, und jetzt kommt das Wichtigste dazu, wenn dann nicht nur dieser Rat sich hinstellt und wir haben das und das jetzt entschieden, sondern wenn da eine qualifizierte Mehrheit was entscheidet, dass das dann in ein Gesetz gegossen wird, dass das auch eine Relevanz entwickelt, in ein Gesetzesverfahren gebracht wird, was dann gerne nochmal in einem Parlament abgestimmt wird, also auf den verschiedenen Ebenen. Dann, glaube ich, wären wir einen Riesenschritt weiter. Gerade solche Sachen, Rechte von Abgeordneten, Lobbyismus, Diäten und sollten am Ende nicht alleine die Parlamente entscheiden, sondern dazu sollte es solche Räte geben. Natürlich kann man das nicht zu allen Entscheidungen, zu allen Themen und so weiter machen, aber es muss Themen geben, wo das genau das möglich ist. Und alle, die mal in so einem Rat waren, selbst die, die am Anfang kritisch waren, haben dir gesagt, boah, ich fand es erstaunlich, was ich da gelernt habe, wie wir zu Beschlüssen gekommen sind und so weiter. Natürlich muss das gut moderiert werden und so weiter, aber dafür gibt es schon Schablonen, da gibt es eine Menge Vorarbeit. Ich halte das für einen, das ist nur ein Punkt, aber ich wollte einen natürlich konkret machen, einen Punkt, was man machen kann und machen sollte. Auf jeden Fall müssen wir eine Ergänzung dieses Systems haben, was von Anfang an fehlerhaft war oder zumindest eingeschränkt war, aber jetzt sozusagen durch die langsame Auflösung der Gewaltenteilung, durch die Abnahme der Mitgliedschaft in Parteien, der Debatten in den Parteien, der Wahlbeteiligung, der oder sehr geringen Wahlbeteiligung trotz des Anstiegs, der stattgefunden hat, brauchen wir da Maßnahmen, um wieder wirklich mehr zu einer Demokratie zu kommen. Und das ist nur ein Vorschlag. Ich halte es für keinen unwichtigen. Und deswegen werde ich mich da auch für einsetzen. Und es ist ein wichtiger Punkt meiner kooperativen Demokratie. Und das ist natürlich was, was man den Kommunen vor allen Dingen nach vorne bringen kann. Und ich mache das jetzt hier in Dortmund stark, aber das soll eine Blaupause sein, dass man das überall machen kann. Ich würde mich freuen, wenn sich da andere anschließen. Es gibt Organisationen, die diese Räte fordern, die sich da stark machen. Aber wie gesagt, das muss eine Konsequenz haben. Es reicht nicht irgendwie, wir machen das nett und dann am Ende, schön, dass wir darüber geredet haben. Es muss eine Konsequenz haben. Und vielleicht können wir uns da auf eine Art Organisation, Struktur einigen. Und wir fangen am besten mit den Kommunen damit an. Das Demokratiecafé in Dortmund wird sich damit beschäftigen. Wenn es da Fragen zu gibt, bitte gerne auch anschreiben. Und das wird in Dortmund eine Rolle spielen und dann wären wir zu dem Rat, der nicht mehr viele Menschen hier repräsentiert in Dortmund. Aber wie gesagt, man könnte jetzt über viele andere Räte sprechen oder wahrscheinlich fast alle in Deutschland, könnte man dann wirklich einen Rat der Menschen noch formieren und die Politik dazu bringen, das zu unterstützen, Zumindest vielleicht zu den ersten Themen, wo man das einsetzen kann. Ansonsten muss man diese Forderung immer wieder erstellen oder es einfach auch selber machen und als Alternative darstellen. Dafür werde ich mich auf jeden Fall hier vor Ort einsetzen. Wer das näher interessiert, meldet sich gerne. E-Mail-Adresse gibt es auf der Homepage www.lobbyland.de. Auch nochmal aufzurufen hier, es haben sich schon einige gemeldet zur kooperativen Demokratie. Was sind eure Vorschläge, haben wir gefragt und das mache ich natürlich jetzt nochmal. Also bringt die gerne ein oder auch zu dem, was ich bereits gesagt oder vorgeschlagen habe, gerne die Punkte bringen. Ich denke, wir werden auch das nicht das letzte Mal über den Gesellschaftsrat reden. Ich beende diese Sendung, die dann doch wieder länger geworden ist als geplant, mit einem Zitat, weil das, glaube ich, nochmal ganz wichtig ist, um ein paar Sachen deutlich zu machen, von Antonio Gramsci, ein italienischer Sozialrevolutionär, schon vor 100 Jahren nach langer Gefangenschaft der Faschisten gestorben. Der hat Gefängnishefte geschrieben, so nennt man die, wo der sehr viele Einsichten hatte über die damalige Zeit, die man heute leider wieder nach oben bringen kann. Der hat nämlich gesagt, der Irrtum der Intellektuellen besteht in ihrem Glauben, dass es möglich sei, sich Wissen anzueignen, ohne es zu verstehen und darüber hinaus ohne es zu fühlen und sich dafür zu begeistern. Und ich finde, es kommt auf diesen letzten Halbsatz an, dieses Fühlen und Begeistern. Es reicht nicht, den Verstand zu bemühen. Und die Zahlen, also ich habe ja auch Zahlen genannt, ne? Also Zahlen, die man bringt, ne? Dass so vieles, dass das ungerecht ist und jenes ist ungerecht und das brauchen wir wieder. Sondern wir müssen die Emotionen wieder mit ins Spiel bringen. Sie müssen mit einem Gefühl verbunden werden. Der Verstand muss unterfüttert oder gefüttert werden. Denn wir brauchen da eine Menge Power und das geht nur, die Menschen zu erreichen, wenn sie das nicht nur verstandmäßig verstehen, sondern wenn sie es fühlen. Wenn sie fühlen, da will einer sie unterstützen, sie mitnehmen bei ihren Forderungen oder überhaupt bei ihren Möglichkeiten, sich in dieser Demokratie auch einzumischen und mitzumachen. Und wir müssen dieses Gefühl der Ohnmacht auf jeden Fall wieder beseitigen. Das hat sich nämlich bei vielen eingeschlichen, auch von denen oder sogar gerade bei denen, die schon mal Politik gemacht haben, die gesagt haben, boah, ich kann ja sowieso nichts erreichen, ich will das nicht. Und auch das ist ein Grund für diese Gesellschaftsräte, wieder an was zu arbeiten, was wirklich was verändern könnte und was auch die Ohnmacht ein wenig beseitigt und da will ich wieder gegen ankämpfen kann. Und das kann man, glaube ich, auch nur mit Emotionen. Und ich finde, das hat Gramsci schön auf den Punkt gemacht und auch gebracht. Und bekannter ist von ihm ja das Zitat: Pessimismus des Verstandes und Optimismus des Willens. Das heißt, viele, die pessimistisch sind, geworden sind, weil sie sagen, wir kommen damit nicht durch, müssen dem einen Optimismus des Willens entgegensetzen, weil am Ende ist es doch alles menschengemacht. Und das heißt, Menschen können es dann auch wieder anders machen. Insofern, macht mit. Ich hoffe, ich kann den einen oder anderen aktivieren und verbreitet es. Macht mit und alles Gute bis zur nächsten Sendung.